Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei, das wollte ich schon der Podcast-Guidorei sagen, aber dazu kommen wir gleich. Das bin natürlich ich, der Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin.
Hi, grüß dich Fabian. Ja, ich habe es schon mal ein bisschen angeteased, wir haben heute zu Gast bei uns den lieben Guido Bungenstock. Hallo Guido.
Hallo zusammen.
Hi Guido.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Schön, dich hier zu haben. Ein zweites Mal aufgrund von technischen Schwierigkeiten, aber das passiert. Das muss man im Leben als Podcaster auch mal erlebt haben. Aber genau. Warum ist der Guido heute hier? Wir wollen heute ein bisschen mit Guido reden, weil er ein bisschen eine Koryphäre aus der deutschen, ich sag mal Rock-Pop-Musik der Gitarre ist. Wir mal ein bisschen über sein Leben reden wollen. Und vor allem wir über einen ganz kleinen, super tollen Kasten auch ein bisschen reden wollen.
Ein Toaster.
Den sogenannten Toaster, genau. Ja. Nicht die Bohne, sondern den Toaster. Und zwar der Kemper-Verstärker, mit dem der Guido viel zu tun hat. Was der Guido damit zu tun hat, inwiefern, werden wir später so in der zweiten Hälfte ungefähr erfahren. Aber erstmal wollen wir ein bisschen über den lieben Guido reden. Fabian, woher kennst du denn den Guido? Wie bist du eigentlich auf Guido gestoßen? Ja, wann hast du das erste Mal vom legendären Guido gehört?
Das allererste Mal habe ich ihn, glaube ich, bei diversen Videos gesehen und getroffen habe ich ihn dann letztendlich auf der Frankfurter Musikmesse, war das, glaube ich, oder?
Genau. Ja, genau. Wir drei, mit unserem Freund Frank Steffen Müller.
Und dann sind wir so ein bisschen rumgelaufen, haben uns die Gegend angeguckt.
Genau.
War schon ganz cool. Und dann konnten wir uns das auch endlich Frankfurt mal persönlich kennenlernen.
Genau. Ja. Und dann hatten wir natürlich die Idee, die Ideen haben natürlich immer alle Gitarristen, lass uns irgendwie mal was zusammen machen. Mhm. Und meistens ja so, ja, klar, wir machen mal was zusammen, das war telefonieren. Ne? Aber bei uns war es irgendwie schon, fand ich deutlich klar, dass wir wirklich mal was zusammen machen werden. Und da haben wir nämlich zwei Videos gemacht, einmal hier für Sigi Braun Guitars und einmal haben wir so einen Jeff Beck Song gemacht.
Und? Wo jeder sagt, was war das? Ein Metal-Video.
Ach ja, ja,
stimmt. Ach, das war das mit Sigi, glaube ich.
Ne? Nee, das war das mit Sigi.
Ach, genau. Das war das mit Sigi, genau.
Ja, ja, also und den Jeff Beck-Song, den wir da ausgesucht haben, ist ein schöner melodischer, eine Ballade vielleicht, kann man so sagen. Und das war, wie ich, fand ich echt, war eine schöne Sache eigentlich. Haben es allen sehr viel Spaß gemacht, sah auch cool aus im Video auch, ne? Weil jeder von uns drei ja wirklich ganz anders spielt. Deswegen war das auch wie so, wie soll ich sagen, so kurzweilig. Ne? Also man hat dann wirklich Gefühl gehabt, also als Zuhörer kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute sagten, ey, das ist ja mal was anderes, nicht immer dieses Gitarrenduell-Gedudel, die einer schneller und besser als der andere, weil das ist, hat sich so ein bisschen so in den letzten Jahren so, das ist irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, das will man nicht mehr unbedingt hören, das ist so ein bisschen abgenudelt alles so. Ne?
Ja, generell die ganzen, sag mal, so diese, ach, wie nennt man das?
Leute, ihr macht da einen Fass auf.
Nein, ja, das habe ich jetzt schon gedacht.
So, nicht, dass jetzt gleich wieder über Dream Theater geredet wird.
Diese ganzen Jam-Videos sind halt so ein bisschen out of fashion, sage ich mal.
Ja, genau.
Ist halt nicht mehr so.
Genau. Sind denn diese zwei, drei Jam-Videos von euch und mit Frank-Steffen Müller noch online irgendwo auf irgendeinem Kanal?
Ja, klar. Ja, also die gibt es auf meinem YouTube-Kanal sowieso und bei Frank.
Ich glaube, wir haben die alle.
Ich glaube, bei uns allen drei. Wir haben, glaube ich, alle drei veröffentlicht und die haben auch schon ein paar tausend Klicks bekommen. Also, weil es auch für, sagen wir, eine relativ bekannte Nummer ist, also für Jeff Beck-Fans natürlich. Ne? Ich meine, so normale Zuhörer, die den Song wahrscheinlich nicht kennen, aber so Jeff Beck-Liebhaber kennen den Song und es ist ein Klassiker halt. Ne? Dann ist er aufgenommen worden im Originalen, ich glaube, 1970.
Welcher war das denn?
Lass uns überlegen, wie hieß er nochmal?
Ja.
Sitzt nämlich los. Scheiße.
Ich bin auch gerade am Überlegen. Der Klassiker-Song, den jeder kennt. Ey,
das ist richtig peinlich, ey.
Ich kann da kurz nachgucken. Es ist nicht der Überklassiker. All Alone? War das nicht irgendwas mit Alone? Da tue ich mich jetzt.
Ich kann da kurz nachgucken. Das ist natürlich blöd, ne? Aber ich habe es immer so nicht so mit Titeln. Ich kann mir Titel echt sehr schwer merken. Ich kann meine Noten merken, ohne Ende und Zahlen. Aber,
Never Alone. Song
Never Alone, ja, so war das.
Den kompletten Song in einer Tonleiter aufsagen, alle Noten, aber den Titel nicht.
Ja, genau. Ja, das ist eine typische Gitarristenkrankheit, ne? Wie war nochmal der Text von dem Sänger? Hä? Text von Sänger interessiert mich nicht so, ne?
Also C-Moll, dann B-Flat und.
Genau.
Ja, sehr schön. Kann man sich auf alle Fälle mal angucken. Den Metal Jam, den Link hat mich auch noch gut erinnert. Das war über den Markus Vollen, die Backing-Track von Jam Track Central.
Ja,
ne? Das erinnere ich. Weiß ich noch. Sehr coole Sache.
Ja.
Sehr schön. Ich glaube, ich habe Guido damals das erste Mal bewusst wahrgenommen, 2012, als du damals in der Jury vom Robert Johnson Contest war. Ne? Das war 2012? 2012, genau.
12 müsste hinkommen, ja, genau. Hm?
Ja, 2011 war ich da und dann habe ich 2012 nochmal versucht, aber da hat der Guido wahrscheinlich
schon gedacht, abgelehnt. Nee,
Justin. Nee, Justin. Nee,
Metal wollen wir nicht. ich überlege gerade, warst du wie ich da? Ja, du warst dabei, ne? 2012.
Also ich war 2012, habe ich, ich sag mal, den Medium-Contest mitgemacht.
Genau.
Aber 2011 war das, wo ich auch eingeladen worden bin, nach Hamburg zu kommen, dann in den Bunker. Und? Aber 2012 habe ich es nicht geschafft, nach Hamburg zu kommen. Ach so, okay.
Genau, ja, es gab ja mehrere Robert Johnson Festivals oder sag mal Wettbewerbe. Ich war beim allerersten dabei. Ich weiß nicht, ob wir uns da gesehen haben beim zweiten. Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht, dass du da schon da warst.
Genau, also ich war beim allerersten dabei, wo wir in der Fabrik, in der großen Fabrik hier in Hamburg, ein großes Konzertgelände, Konzertgebäude.
Achso, nee, da.
Nee, was,
ich war 2011 beim Bunker.
Also okay, alles das klar. War, okay, gut.
Habe ich auch Markus Demel damals kennengelernt und
genau. Uni.
Ganz viel, ach, das cool. Ist echt toll. Ganz, ganz, ganz viel aus der jetzigen deutschen Gitarre-Szene waren da schon verbreitet.
Michi Wagner war da.
Mhm. Genau, Michi Wagner war mit dabei, den habe ich da kennengelernt.
Nico Schliemann. Nico Schliemann war da.
Yoshi Joachimsthaler war dabei. Der André, der diese Iron Maiden Coverband hat, ich komme gar nicht mehr auf den Namen, auch aus der Hannover Ecke. Ganz viele Leute, die jetzt sehr präsent sind in der deutschen Gitarrenszene, waren da irgendwie schon versammelt. Das war echt eine schöne Sache. Benny Young hat gewonnen, den allerersten.
Mhm, genau.
Und das war eine coole Sache, ja.
Ja, Nico Schliemann war auch dabei, aber er lief so ein bisschen aus Konkurrenz, weil er eigentlich, glaube ich, schon ein Jahr zu alt war. Er hatte also nicht mehr, ne? Deswegen konnte er eigentlich nicht wirklich teilnehmen. Er war da so. Weil man so will, so,
naja. Wie war denn da die Altersgrenze?
Ich glaube, es war 25 oder 26.
25, aber da war er, glaube ich, noch ein gutes Stück älter, weil der Nico ist ja auch 80er Jahrgang und dann war er auch schon fast 30
tatsächlich. Genau, und deswegen haben wir ihn eingeladen, so, aber er durfte halt nicht, durfte nicht mit anderen konkurrieren, sozusagen, nicht teilnehmen. Ne?
Mhm.
Genau.
Ja, ja.
Aber es war eine schöne Sache auf jeden Fall, genau.
Das war eine sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube, nach 2012 gab es das dann aber auch nicht mehr, oder?
Es gab es dann nur so in kleinerem Rahmen auf jeden Fall, nicht mehr so groß aufgestellt. Schade. Also auch nicht mehr mit Uli und Roth. Markus Demel war, glaube ich, noch dabei einmal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe auch nur das allererste mit organisiert. Beim zweiten Mal habe ich dann war ich nur so. So mit Organisator, habe so ein bisschen live mitgespielt, also auch mit Michael Wagner zum Beispiel. Ne? Mhm. Da haben wir auch zusammen gespielt auf der Bühne und so als Abschlusskonzert. Aber ich war jetzt nicht mehr in der Jury zum Beispiel.
Ne? Genau.
Ne? Weil es auch immer sehr viel Arbeit war. Das denkt man so, ach, ich schaue mir so ein paar Videos an, dann gebe ich ja Daumen hoch, Daumen runter.
Das ist nicht so einfach.
Du musst ja wirklich jeden, ich sag mal übertrieben, jeden Mist anhören. Da waren natürlich nicht nur gute Videos dabei, sondern wirklich der absolute Schrott natürlich. Ne? Und hunderte von Schrottvideos durchzugucken, macht auch nicht so viel Spaß.
Das macht dann ja auch müde, ne? Weil du denkst, schon wieder so ein Video und dann.
Ja, genau. Und dann immer die Kommentare, ja, hier habe ich mal was aufgenommen und so im Keller mit ganz gruseligen Sound. Da denkst du, was, ist das eine Gitarre? Was soll das sein? Kannst kaum was erkennen, weißt du so?
Ist das eine Gitarre oder eine Kartoffel? Das klingt auf alle Fälle.
Genau.
Ja, genau, der Robert Johnson Award. Könnten wir auch mal eine Folge drüber machen über diese
Ja, das ist eine gute Idee. Klar, genau. Das aber mir fällt noch.
Ja, aber.
Okay, ich wollte eigentlich eine Sache sagen. Und zwar, ich habe ja gestern euer Podcast gesehen. Mit Nico. Da ging es um das Thema Geld.
Genau.
Und da habe ich eine sehr, sehr geile Geschichte, die ich euch erzählen muss.
Oh ja, hau raus.
Die ist nämlich, also was an Dreistigkeiten nicht mehr zu überbieten, glaube ich. Also, es ist wirklich das Dreisteste, was ich je in der Musikszene als Studiogitarrist erlebt habe. Also, das ist ungefähr 15 Jahre her und ich spielte damals in einer Soul-Band, teils mit eigenen Stücken und ich will jetzt auch nicht die Namen nennen. Ich sag mal, es war eine Sängerin, X, und der Mann mit der Keyboarder, also XY, sag ich es einfach mal. Ne? Ich will jetzt auch keinen in die Pfanne hauen. So. Und wir spielten schon ein paar Jahre zusammen und die Gigs so ganz deutschlandweit, manchmal hatten wir eine kleine Tour, manchmal waren es so Festivals und wir haben auch ein paar Sachen manchmal auch aufgenommen. Und wir spielten ein paar Jahre zusammen und natürlich hat sich eine gewisse Art Freundschaft schon entwickelt. Ne? Man spielt ja mit zusammen, man spielt ja nicht mit Vollidioten zusammen, man spielt ja meistens mit Leuten zusammen, die man ja irgendwie so ein bisschen mag.
Im Idealfall.
Ne? Sonst macht man das jedenfalls nicht über Jahre natürlich. Ne?
Nein, natürlich nicht.
Ja? Okay, dann kriege ich irgendwann von dem Keyboarder, also das war ihr Mann, wir haben jetzt eine Plattenfirma, die möchte unbedingt so ein paar Songs, dass wir denen ein paar Songs anbieten. Aber du kannst hier so ein paar Gitarrenaufnahmen spielen zu den Songs, die wir schon haben. Aber ist gar nicht viel. Also immer nur so eine so eine Strophe, dann mal ein Chorus, aber niemals den ganz kompletten Song, sondern wir machen da so einen kleinen Mix raus und schicken das dann so als 4-5 Minuten Medley, sag ich mal, an die Plattenfirma, ne? Weil die war wirklich sehr interessiert. Da muss also so ganz, ganz wenig Aufwand, also muss wirklich, also macht da keinen Kopf, das kannst du schnell zu Hause machen, so. Und wie gesagt, keinen kompletten Song, immer so, vielleicht so 30 Sekunden. Ich sage, ja, okay, also kann ich machen, so, aber unentgeltlich kann ich es natürlich nicht machen. Und dann haben wir uns auf einen Preis geeinigt, der war eigentlich schon, also selbst unter Freunden schon, also wie ich, absolut lächerlich. Ne? Also habe ich gesagt, okay, ja, ich mache das für den Preis. Ne? Also, okay, ich habe es aufgenommen und dann war ich in 2 Stunden fertig, habe es hier zu Hause aufgenommen. Das ging wirklich ganz schnell, oder vielleicht waren es auch 3 Stunden, habe es hingeschickt. Ja, super, gefällt Ihnen super, alles klar. Und dann habe ich die Rechnung geschickt. In 2 Wochen kam gar nichts. Dann habe ich mal angerufen, immer so, wo bleibt denn die Kohle eigentlich so, ne? Wie Geld? War doch für ein Demo. Ja, war für ein Demo, aber ich will ja trotzdem mein Geld haben. Ich meine, ob das jetzt eine 1-Million-Dollar-Produktion ist oder ein Demo, die Arbeit ist ja für mich die gleiche. Nö, also das können wir nicht bezahlen. Für ein Demo bezahlen wir nie. Ich sage mal, also wirklich, ich habe doch für euch jetzt 3 Stunden gearbeitet, da will ich auch keine Kohle haben. Dann wollten sie aber nicht zahlen. Ich habe gedacht, okay, dann muss ich wohl leider irgendwie, tja, muss ich einen Anwalt einschalten. Ich habe dann nochmal so einen Drohbrief geschickt sozusagen. Danach kam das Geld, auch nach ein paar Tagen. Ich dachte, okay, muss man jetzt unter extrem schlechter Erfahrung abhaken. Und natürlich war das Verhältnis natürlich schon so komplett gestört. Ich wollte mit denen natürlich nichts mehr zusammen machen. Ne? Also für mich war klar, das war die letzte Auftragsarbeit und auch letzte Gig. Okay, dann habe ich gesagt, oh, vergiss es einfach. Sowas passiert immer mal wieder, ich vergesse es einfach. Ein paar Monate später, da habe ich einen Gig meiner Band gehabt. Dann sagte der Bassist, hey, ich habe eine geile CD, da bist du auch drauf. Hä? Sag, welche CD denn? Ja, von XY. Ich sag, wie, da bin ich auch drauf. Ich habe für die nichts eingespielt. Ich habe für die Demo gemacht, aber ich habe keine CD eingespielt. Ja, ja, ich hatte nämlich auch eingespielt. Ja, hör das mal an. Dann bin ich nach Hause, am nächsten Tag haben wir das angehört. Und ich konnte es nicht glauben, was sie da gemacht haben. Die haben wirklich meine Spuren. Also sag mal, ich habe eine Strophe 1 eingespielt. Dann haben die Strophe 1 auf Strophe 2, auf Strophe 3 kopiert, den Chorus kopiert, überall, wo sie hinhaben wollten. Und haben natürlich das dann natürlich veröffentlicht, so, ne? Und dann habe ich da teilweise hingehört und ich dachte, hör mal, das sind doch Sachen, die habe ich ja niemals so gespielt. Da waren so ein paar Single-Note-Gitarren, die haben sie dann einfach wild überall verteilt, weil ich hatte ja so ein paar Single-Note-Gitarren ja eingespielt, aber in dem Glauben, ah, ist ja nur ein Demo, weißt du, das ist ja auch nur für 30 Sekunden. Die haben jetzt jedenfalls meine ganzen Gitarrenspuren für das ganze Album verwendet und haben es natürlich veröffentlicht, ne? Und dann, ich saß da mit meinen lächerlichen Gage da so, also das ist schon sehr, sehr unverschämt gewesen, ne?
Das ist schon dreist.
Hallo. Ja, manche Leute, immerhin haben sie mich auf der CD erwähnt, okay, weil ich war bei fast allen Stücken habe ich da eingespielt, so, aber trotzdem, ich meine, sowas ist natürlich absolut unfassbar.
Geht gar nicht. Das ist, was manche Leute tun, um Geld zu sparen. Genau. Da spielt man ein Stück ein und da wird jede Note so rausgerissen, dass man es für alle Stücke
überlegt. Überleg mal auch, allein jetzt mal ganz sinngemäß, wie viel Arbeit das auch für denjenigen ist, der das dann hinterher alles dann schneiden muss und
stückeln
muss.
Ja, ganz genau, natürlich.
Was soll denn der Quatsch? Das ist total unorganisch noch dazu.
Also ich mache das ab sofort Zukunft immer so. Ich spiele einfach, weißt du, wenn jemand von mir ein Solo haben möchte, ich spiele einfach einmal alle 12 Töne ein und sage, hier, schneid es dir selber, wie du magst. Kannst auch Outside spielen, kannst alles spielen.
Fusion Jazz kannst du alles benutzen.
Ja, so ungefähr war das. Ich habe dann echt reingehört und dachte, Emma, das habe ich doch niemals so gespielt. Ich würde niemals so was Komisches abliefern. Ja, und dann habe ich festgestellt, ach, warte mal, das ist doch das, was eigentlich in einem anderen Song vorkam. Da haben sie dann für den anderen Song wieder in der Tonhöhe verändert, im Timing verändert und dann da verwendet. Ja, so.
Alter
also,
Schwede.
Billiger geht schon gar nicht mehr. So, der klang natürlich auch nicht besonders gut. Ne? Also ist ja logisch. Das ist natürlich auch kein Aushängeschild für einen selbst. Guck mal, da steht dann der Name drauf und da ist da so ein Schrott, weißt du so.
Ja. Ne? Ja, aber lass mich raten, es hat sich vielleicht auch nicht super gut verkauft und da ist wahrscheinlich auch nie wieder groß was geworden, oder?
Ja, doch, eigentlich schon. Doch, schon gut. Also die ist mittlerweile auch schon sehr bekannt. Aber wie gesagt, es ist eine schlechte Erfahrung gewesen, die man dann irgendwann einfach so abhaken muss. Ne? Ja, und ich habe daraus gelernt, man muss einfach vorher alles abklären, genau wie Nico sagte.
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, das sagt er ja
Vertrag
auch,
machen, sagen, was ist die Kohle. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch am liebsten zu Hause. Klar, früher war ich öfter im Studio, habe dann ging ins Studio hingefahren und war es dann oft so, es ging da um zwei, drei Songs und dann hast du die drei Songs angespielt. Ah, warte mal, wir haben ja noch einen Song. Ah, hör mal kurz rein, du bist ja gerade hier, da kannst du noch ein Solo spielen und so. Und dann, dann ist so, ey, sag mal, Leute, ich bin doch eigentlich hier für drei Songs und nicht jetzt noch für ein Gitarrensolo und für irgendwas anderes. Und wenn du natürlich jetzt zu Hause sitzt, wie jetzt mit Camper, kannst du natürlich super aufnehmen oder allen anderen digitalen Sachen, da lieferst du deine Sachen per Dropbox ab und dann weißt du genau, die Kohle kommt. Ne? Hoffentlich.
Mhm. Ne? Ja. Genau. Okay, ja, ihr habt schon ein bisschen gehört, der Guido ist aktiv im Studio Musiker da sein, auch als Gitarrenlehrer, aber ich würde sagen, kommen wir jetzt erstmal auf dich, Guido, zurück. Ja. Wer bist du eigentlich? Wen haben wir eigentlich hier von der Straße aufgehoben, den Podcast geholt?
Das weiß ich manchmal selber nicht. Ja, das ist natürlich. Ja, ich bin ja, ich komme aus dem Rheinland, aus Aachen und bin, habe da schon, ich sag mal, professionell Musik gemacht, aber in Aachen war damals die Musikszene zu der Zeit, also vor 96, noch nicht so ausgeprägt. Ne? Da gab es natürlich gute Musiker, aber es war nur so eine Handvoll. Ich habe mit allen gespielt, ich habe überall Sessions gespielt und habe auch viel gelernt natürlich auch, gerade in der Jazz-Fusion-Szene so. Aber irgendwann war für mich klar, so, ich muss hier weg. Und dann war für mich irgendwie, ich war damals mit Uli Kusch, der Schlagzeuger von Helloween, befreundet und auch von Masterplan. Wir sind eigentlich immer noch befreundet. Und er kriegt ein super Angebot, weil er eben auch so ein Extremtrommler ist. Der spielt so hammermäßige, in affenartige Geschwindigkeit, spielt er Double Bass, dafür ist er eigentlich auch bekannt. Und bekam das Angebot von Helloween, aber die Bedingung war, dass er nach Hamburg zieht. Und dann meinte er, so, er sei da hingezogen, meinte er, Guido, wir wollen auch weiter Musik machen. Also neben Helloween, meinte er so, du musst einfach nach Hamburg kommen. Also das ist für dich das Beste, was du machen kannst. Und dann habe ich überlegt, ja, eigentlich hat er recht. Und zwei Wochen später bin ich mit einer damaligen Freundin tatsächlich nach Hamburg gezogen. War also echt so eine ganz schnelle Entscheidung.
Ach, krass.
Und dann war ich ab 96 in Hamburg. Natürlich ist ja nicht so wie, jetzt geht alles sofort los. Man muss natürlich erstmal so, man muss sich in einer ganz neuen Stadt erstmal, man muss Leute kennenlernen, muss sich erstmal orientieren. Wer ist wirklich derjenige, mit dem es sich in gewisser Weise lohnt zu spielen? Es gibt ja auch viele Aufschneider, ne? Ist ja logisch. Mhm. Und viele Klugscheißer natürlich auch. Jedenfalls, ich habe dann mal das Glück gehabt, ich habe relativ schnell in der Hamburger Musikstudioszene in einem bestimmten Studio relativ schnell Fuß gefasst. Es war dann halt so, dass nach einer Zeit, also es war um so 98, 99, 2000, ich wohnte direkt neben einem Studio und der Typ, der im Studio gehörte, der hat fast ausschließlich Werbejingles gemacht fürs Fernsehen. Und ich habe zu der Zeit, so zwei, drei Jahre lang, fast alle Werbejingles gespielt, die man so im Fernsehen gesehen hat. Also angefangen von Chibo, Audi, Kodak, alle großen Firmen, die man so, die halt eben Budget haben. So. Und es war für mich super praktisch. Ich kriegte mal einen Anruf, hey Guido, ich hab wieder einen Auftrag, komm schnell vorbei, Gitarre geschnappt und Line 6 Pot. Und dann habe ich das schnell eingespielt. Und da kriegst du natürlich auch richtig Routine dabei. Ne? Also klar, wenn du es schon ein paar Mal gemacht hast. Meine kürzeste akustische Studio-Session ging tatsächlich 15 Minuten. Nach 15 Minuten war ich fertig.
Also ich brauchst du das Auspacken länger wie für den Track.
Ja, genau. Ja. Meinte ich dann zu ihm, was machen wir jetzt? Ja, du bist jetzt fertig, ne? Ja, aber ich habe jetzt gerade 15 Minuten gespielt. Es ist ja schon fast peinlich, dann für eine Gage zu verlangen. Meine, nee, komm, wir machen es so wie immer. Du kriegst die Gage, die wir schon immer ausgemacht haben. Das war auch mehr als cool. Auch gerechtfertigt natürlich, ne? Man zahlt ja nicht immer für die Minutenzahl oder die Stundenzahl über ein Spiel, sondern auch für die Erfahrung, die man ja schon hat natürlich. Ne? Also für die Fähigkeit, schnell Sachen aufzunehmen und so. Ist ja logisch, ne? Das war so mein Einstieg in die Studioszene, hier in Hamburg zumindest.
Und ganz kurz. Das heißt, du willst uns sagen, dass auf den Werbejingles von, ich sag mal, zwischen 98 und 2001 immer nicht nur du zu hören bist, sondern auch überall ein Pott zu hören ist.
Ja, genau.
Der sonst so verschriebene Pott. Der Pott,
ja. Ich habe ausschließlich einen Pott aufgenommen. Und
das ist ja auch praktisch,
ja. Das stimmt. Ja. Und später hat der Produzent, also der Typ, der das Studio gehört, auch sich auch einen Pott gekauft, weil er eben auch ein bisschen Gitarre spielt. Der musste ja auch nicht mehr das Pott mitnehmen. Habe ich über seinen Pott gespielt.
Ach, guck mal.
Also ich musste nur die Gitarre mitnehmen, weißt du so? Aber es gab manchmal auch ganz schöne Erfahrungen, weil manchmal haben wir auch als Liveband da gespielt. Für einen Werbejingle war das schon so was Außergewöhnliches. Heutzutage macht man das natürlich nicht mehr. Also das kann sich kaum einer leisten, eine ganze Quartett oder ein Trio da einzuladen, nur für einen Werbejingle. Das ist eher ungewöhnlich so. Ne? Aber damals war es halt so mit Kontrabass, Jazzgitarre und so Besenschlagzeug. Und da habe ich meinen Schlagzeuger kennengelernt in dieser Studio-Session. Und eine Woche später oder zwei Wochen später haben wir uns in Hamburgs angesagtesten Jazzclub wiedergefunden und haben dazu zusammen gejammt. Und von da an war für uns klar, wir werden immer zusammen irgendwie Musik machen.
Ach geil, ja? Guck mal. Gibt es den Club noch? Ach
cool.
Den gibt es noch, aber der heißt Angels Nightclub, aber der hatte früher so etwas anderes Flair. Es war so mehr jazzy, mehr soulig. Heute ist es eher so pop-rockig angelegt und früher waren auch wirklich sehr viele Musiker da, zum Beispiel auch Roger Cicero, der mittlerweile auch gestorben ist, der bekannte deutsche Sänger. Mit dem habe ich sehr, sehr viel gespielt zum Beispiel. Das war vor seiner Zeit, bevor er bekannt wurde. Und auch einige bekannte Leute waren da eben auch Gastsänger. Ne? Und da haben wir halt immer so wir waren so eine Handvoll von Musiker, so 20 Musiker, die sich da wie quasi so immer abgewechselt haben. Mal spielte der, so wie es halt gerade gepasst hat. Und es war eine geile Erfahrung, weil ich habe viele Leute kennengelernt und es war auch irgendwie so schön, so auch gut gemachte Musik auch live zu spielen. Ne?
Genau, absolut. Das ist auch noch eine schöne Erfahrung, die man dann noch hat, dass man viel live spielen kann. Und gerade in so Jam-Situationen, das ist ja immer dann sehr, ich sag mal, improvisiertes oder halt sehr spontanes Spiel, das da birgt ganz viel Erfahrung auch in sich drin, sag ich mal. Ja.
Ich glaube, in Hamburg ist da auch so eine gute Szene, ne? Da ist viel,
zumindest. Also es hat sich schon ein bisschen, alles so ein bisschen, jeder hat sich so ein bisschen zurückgezogen, natürlich auch mit Corona, jeder kocht sein eigenes Süppchen natürlich zu Hause, ne? Jeder ist am Produzieren, in Anführungsstrichen, ne? Jeder produziert ja ständig irgendwas, so, ne?
Podcast.
Ja, genau. Jeder macht gerade das Wichtigste überhaupt, natürlich, ist ja klar. Ne? Jeder macht gerade das Ding so, ne? Ist ja klar. Aber wie gesagt, früher war das halt ein bisschen einfacher. Da hatte ich noch nicht mal einen Computer. Ich hatte noch nicht mal eine E-Mail-Adresse. So, weißt du? Ich hatte gerade mein Handy, mehr nicht. Ne? Kein Computer, keine E-Mail-Adresse, keine Webseite. Aber brauchte ich auch damals auch nicht. Es ging alles über Telefon ab. Ne? Manchmal sogar über Telefonzelle. Manchmal bin ich auch zur Telefonzelle gelaufen. Ne? Genau, also es war schon irgendwie eine andere Zeit, aber auch eine coole Zeit, weil man, das war halt alles sehr, sehr persönlich so. Und da musstest du eigentlich durch dein Live-Spiel überzeugen und nicht das, was du heutzutage kannst, ein YouTube-Video hochladen und dann denkst du, oh, der Typ kann aber spielen. Und dann guckst du mal genau hin und denkst du, hä? Das war ganz komisch geschnitten. Spielt der wirklich live so, weißt du so?
Da läuft doch noch was mit im Hintergrund.
Ja, genau. Genau. Ne?
Ja. Würdest du denn sagen, das würde mich mal ganz kurz interessieren, als jemand, der da auch die Erfahrungen, ich sag mal, in dieser Studioszene schon mitbekommen hat, Ende der 90er, Anfang 2000er. Ich habe letztens in irgendeiner Facebook-Gruppe hat irgendjemand gefragt, ey, ich möchte Profi-Studio-Gitarrist werden, Session-Gitarrist werden, kann mir der mir Tipps geben? Und da war so eine kleine Diskussion darunter, okay, ist das überhaupt heutzutage noch so? Oder hat man da eventuell manchmal so ein romantisiertes Bild von, weil ich weiß, als ich damals angefangen habe zu studieren, da dachte ich dann auch, boah, dann ziehe ich in irgendeine Großstadt und gehe von Job zu Job und werde im Studio gebucht und irgendwie habe ich dann gemerkt, naja, irgendwie gibt es das alles gar nicht. Also, würdest du es auch so bestätigen oder inwiefern hat sich das verändert als Studiomusiker oder als Technikmusiker?
Kann ich genauso unterschreiben. Also es ist wirklich, die Magie ist wirklich flöten gegangen, spätestens seitdem wir Gitarristen auch zu Hause aufnehmen können, ne? Ich meine, oder dass wir vielleicht sogar ersetzt werden durch Virtual Guitar Player oder was auch immer. Nee. Ne? Das ist bei Drummern ja schon seit Ewigkeiten so, gefühlten Ewigkeiten. Bassisten, das ist auch das Gleiche. Irgendwie, ja, die Jobs sind definitiv viel weniger geworden. Und es ist ja nicht mehr so, dass man ins Studio geht, sondern man arbeitet von zu Hause aus. Und man spielt ja auch nicht mehr einen kompletten Song durch. Ne? Man spielt ja immer so gestückelte Sachen. Man spielt eine Strophe, man spielt einfach ein kleines Lick. Und als ich dann im Studio war, da musstest du auch wirklich in der Lage sein, auch mal das Stück mal durchzuspielen. So, ne? Und auch fehlerfrei natürlich. Ne? Wie gesagt, diese romantische oder sag mal, diese idealisierte Vorstellung von Studioszene, die gibt es natürlich noch, aber ganz, ganz selten.
Und das sind dann auch immer die gleichen, ne, die dann ihre Jobs machen.
Entschuldigung. Ja. Also, was mich dann nämlich auch, ja, nicht so, ja, okay, mach du, okay.
Geh nur zuerst. Also wenn zum Beispiel auch so bekannte, sag mal, LA-Studiomusiker sagen, dass sie nicht mehr so viel zu tun haben und das in Kalifornien, ne, da sieht man schon, dass das nicht nur hier ist, sondern wenn es da schon so ist, dann ist es hier nämlich noch schlimmer eigentlich so, ne?
Ja. Klar. Ich würde mich mal, was mich mal interessieren würde, das würde ich gerne mal erleben, ist, wenn jetzt zum Beispiel man einen YouTube-Gitarristen nimmt Ich würde mich derzeit auch zu denen sehr stark zählen. Und dann jemanden daneben setzt, der halt eben diese Erfahrung hat. Man wird beiden einen Popzong geben. Ich würde es mal echt interessieren, wie so das Endergebnis ist. Von jemandem, der die Erfahrung hat, sowas live zu spielen, in einem Stück. Und von jemandem, der dann doch eher mit viel Editieren und so Sachen, was ja auch durchaus seine Rechtfertigung hat, hier und da groß geworden ist. Würde mich mal das Endergebnis interessieren, wie das dann klingen würde, wenn dann beide das live einspielen sollten. So. Das würde mich echt mal interessieren, ob es da...
Ist ja mal guter Content. Sie-
ja, vielleicht, ja, ja, machen, vielleicht können wir sowas sogar tatsächlich mal machen. Also klar, also da, ich bin ja so, ich bin so, also wenn ich von mir selber rede, ich bin so ein bisschen mittendrin, weißt du, ich habe die alte Old-Fashioned-Style mitbekommen, so man geht ins Studio, Gitarre mit, Verstärker aufbauen, Mikrofon davor, erstmal lange rumlabern, eine rauchen, Kaffee trinken und dann geht es so langsam los. Ne? Das würde heutzutage nicht mehr möglich sein, weil die Uhr läuft, also da musst du halt, das Geld läuft. Ne? Und deswegen musst du heute ganz schnell arbeiten. Und am besten von zu Hause aus, nämlich dann noch günstiger. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was soll ich sagen?
Scheiße. Das ist kein Problem. Du hast, bist du dazwischen.
Genau,
ich bin die so, Seite kennengelernt.
Genau, ich bin so dazwischen. Ja. Und seitdem ich von zu Hause aus arbeite, habe ich auch schätzen gelernt, wie komfortabel und wie geil es eigentlich auch sein kann, alles von zu Hause aus zu machen. Man hat nicht da die Leute, die einen immer dazwischen labern, so wie gerade so Produzenten sind immer besonders so. Zumindest früher so, ah, warte mal, ich habe noch eine ganz andere Idee. Nee, komm, wir machen was ganz anderes jetzt. Und du denkst, oh, ich habe es ja gerade aufgenommen, du wolltest doch das haben. Nee, ich habe eine ganz andere Idee, die ist viel besser. Denkst du, okay, dann machen wir das auch noch so. Und dann denkst du eigentlich so nach 4-5 Stunden, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Ich bin doch einfach nur für den Song hergekommen, ich wollte doch gar nicht so viel arbeiten. Ne?
Und 500 Takes aufgenommen, wo keiner dann von genommen wird.
Klar, ja, das auch nicht. Ach nee, weißt du was, wir nehmen den ersten.
Ja, genau. Dann möchte der liebsten eine Klassiker. Direkt. Genau. Ja. Und das ist natürlich zu Hause, Studioarbeit, ist das viel, viel entspannter, wie ich schon sagte. Aber ich bin ja so ein bisschen mittendrin, weil ich kenne den alten Weg, ich kenne den neuen Weg. Natürlich habe ich auch die neuen Medien, also ich sage mal die neuen Medien nicht, aber es hört sich jetzt für mich so neu an, Facebook, Instagram und YouTube für mich benutzt und auch entdeckt, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um auch nicht nur über Deutschland hinaus bekannt zu werden. Ich sage, zu meiner Zeit war es unmöglich, wenn du in Deutschland zwar gut spielen kannst, aber das interessiert auch in den USA keiner und das weiß auch vor allem keiner. Ne? Und heute ist es genau andersrum. Heute ist es so leicht, bekannt zu werden oder sag mal, zumindest gehört zu werden über die Medien, Instagram, Facebook und YouTube und so weiter. Das ist so einfach. Also kann mir keiner sagen, ja, aber mich kennt ja keiner und so, aber ich... leg deinen YouTube-Account an und dann versuchst du mal was. Ne? Es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Keiner wird sofort YouTube-Star oder so, ist ja klar. Nee. Aber die Chance, auf einmal gehört zu werden, ist viel, viel größer als früher.
Ja, aber dadurch gibt es natürlich auch wieder mehr, die sich präsentieren.
Und ja, das macht es dann auch
wieder. Also das ist alles so ein, ich finde das so ein
das stimmt, das
zweischneidiges Schwert. Ne? Das kann man so und so.
Aber
und du brauchst wie bei allen Dingen immer Vitamin B auch.
Ja,
ohne Vitamin das B stimmt geht auch. Gar nichts.
Klar, Lo. Klar, am besten ist natürlich, wenn du ein, zwei Firmen hast, die vielleicht noch ein bisschen supporten, unterstützen, ne? Damit du dann wie auch, ja, wenn du so ein Produkt verkaufst zum Beispiel oder Werbung dafür machst, dann hast du ja jemanden im Hintergrund, der will auch, dass das Video gesehen
wird,
natürlich,
ne?
Ist ja klar.
Ja. Ne? Ja. Ich glaube, die Mischung macht das Organische und halt das.
Ja, du hast ja auch schon gesagt, okay, du arbeitest viel von zu Hause aus. Es ist deutlich einfacher und angenehmer geworden, unter anderem wegen der Technik auch.
Ja, genau.
Wo wir auch noch mal ein bisschen zu dem nächsten Punkt kommen wollen. Da gibt es nämlich eine Technik, die du ganz gerne benutzt. Du hast ihn schon mal angesprochen, der Camper.
Genau.
Aber was machst du jetzt genau mit dem Camper und wie hat sich das entwickelt? Magst du uns davon mal berichten? Weil da hast du ja immer, du spielst ja nicht nur den Camper, du machst ja auch was mit diesem Camper.
Genau. Ne? Also der Camper ist ja mittlerweile schon in aller Gitarrenmunde, sag ich mal. Also es gibt kaum einen Gitarristen, der den Camper nicht kennt oder noch nicht kennt. Und ich selber habe den für mich so vor 6-7 Jahren entdeckt. Ich habe mir so einen Teil erstmal geliehen und dachte so, ah, das ist schon eine coole Idee. Jetzt kann man endlich einen geilen professionellen Sound auch von zu Hause aus aufnehmen. Ich muss nicht mehr ins Studio gehen. Aber das hat natürlich einen kleinen Haken. Man muss natürlich sogenannte gute Profiles haben. Also der Camper captured ja quasi einen Verstärker digital und wird dann gespeichert und dann kann ich den Verstärker-Sound benutzen. Aber die Voraussetzung ist dafür, dass man wirklich gute Profiles hat. Und damals, vor 6-7 Jahren, war ich noch so der Meinung, der Camper ist ein gutes Teil, aber irgendwie die Sounds da drin, da kann man bestimmt auch mehr machen. Und da habe ich einen alten Kumpel angerufen, Philipp Salm, der hat hier ein Studio, 48 Volt Studio in Hamburg und hat ein wirklich sehr geiles Studio und dachte mir, hey Philipp, ich hab eine geile Idee, was hältst du davon? Ich habe mir jetzt einen Camper besorgt und ich glaube, dem Camper steckt richtig, das kann auch so ein bisschen, vielleicht kann man damit sogar ein bisschen Geld machen. Ich will einfach, du hast ja ein paar gute Verstärker bei dir stehen, lass uns die einfach mal profilen und wir gucken mal. Es war, wie gesagt, erstmal so ein kleines Experiment. Mal sehen, ob wir es überhaupt hinkriegen. Ich habe ja vorher noch nie geprofilt, ne? Und er ist halt ein guter Toningenieur. Haben es halt in seinem Studio getroffen, wie ein sehr schönes Studio. Und da hat ein meiner Lieblings-Amps hat er da, nämlich den Bogner Ecstasy. Den, wirklich ein fantastischer Amp mit passender Box, also wirklich ein super geiler Amp.
Ist so alles andere als günstig.
Genau, sehr, sehr teuer. Und den hat er da, ist sein eigen. Und dann haben wir geprofiled und wir beide waren echt voll in Socken. Dachte, wie geil ist der Camper? Ich wusste gar nicht, dass man das so originalgetreu hinkriegt. Also es war wirklich schon also 1:1. Man kann beim Camper ja hin und her switchen, Original und Camper-Sound. Und im Idealfall ist es wirklich so, dass du keinen Unterschied mehr hörst und auch nicht mehr spürst. Also auch das Spielgefühl ist wirklich exakt das Gleiche. Kann aber ein 98% oder 99% sein. Ne? Also ist nicht immer bei allen Amps so. Ja, und dann dachte ich, das ist ja eigentlich, wir waren so begeistert, restlos begeistert, dann haben wir noch am gleichen Tag nochmal einen alten PBJSX, den Satriani, ich habe auch noch geprofiled und es war genau das gleiche Ergebnis und wir dachten, Wahnsinn, wenn ich jetzt einen Online-Shop mache und verkaufe die Dinger, ich glaube, die Leute werden sie aus den Händen reißen. Das hat natürlich währenddessen auch schon jemand gemacht, es gab auch andere, die das schon machen, aber ich dachte mir so, ich muss mir da eine besondere Strategie ausdenken, weil sonst verschwimmt man so in der Masse. Jeder will da seine Profiles verkaufen. Dann habe ich gedacht, ich muss mir was ausdenken. Und da dachte ich mir so, es war ja erstmal nur ein Experiment. Ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal. Ne? Es war ja keine Garantie für gar nichts. So. Der Camper sieht aus wie ein Toaster, zumindest der erste Camper. Habe ich gedacht, mache ich ein bisschen Fotos, habe ich ein bisschen Grafikprogramm, mache da oben so zwei Toastbrote drauf und noch so einen Schalter, wie so ein Toaster. Und dann so Kaffee davor. Und habe ich gedacht so, brauche ich noch einen Slogan. Ah ja, genau. Das ist der Toaster und der Kaffee, da mache ich den Slogan for the price of a coffee. Und das war meine Idee für einen Kaffeepreis, einen geilen Gitarrensound und damals noch für, ich glaube, 3,49 oder so. Ne? Und weißt du, habe ich gedacht, so bei 3,49, das kann jeder mal riskieren. Und wenn einem das überhaupt nicht gefällt, dann hast du halt 3,49 Euro verloren, aber ist nicht weiter schlimm. Ne? Und die Leute haben es echt fast aus den Händen gerissen. Also ich hatte da ständig hier irgendwie PayPal. War auch einer der ersten, der so günstig war natürlich auch. Ne? Und dann habe ich dann angefangen, so meinen Shop ein bisschen professioneller zu gestalten, weil ich habe schon gemerkt, so jedes Mal die einzelnen Mail da rauszuschicken, das ist irgendwie nervig so. Ne? Habe ich einen professionellen Online-Shop gemacht, wo eben alles automatisiert ist und so. Und jetzt mittlerweile ist aus diesem kleinen Experiment ja, so eine Geschäftsidee geworden, würde ich mal sagen. Ne? Also da haben wir schon über 70 Amps geprofiled. Also alles, was man sich vorstellen kann. Fender, Marshall, Boogie, Diesel, Bruckner, mehrere Bruckners, PV, alles mögliche. Ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen teuer geworden. Der Slogan zieht nicht mehr so ganz, weil mittlerweile ist es bei 5,99. Aber
naja,
eben genau. Starbucks ist auch teuer. Ne? Genau. Ne? Ja, und das läuft immer noch. Natürlich jetzt nicht mehr so ganz so geil wie am Anfang so, aber es ist halt für mich, es ist so ein Geschäftsmodell geworden eigentlich so. Ne?
Genau. Und es geht ja immer weiter. Ja, ne? Du findest ja immer neue Amps, die du auch profilierst.
Ja, genau. Aber es wird schwierig. Bei 70 Amps, 70 Amps ist ja, richtig langsam viel. Ne? Uns bieten noch immer Leute Verstärker an, aber wenn mich dann jemand, ich habe noch einen alten Verstärker hier im Keller, den habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt und hat keine alte Röhren drin, denke ich, oh nee, das hat keinen Sinn. So, ne?
Ja. Genau. Nee, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe damals auch Guidos, also ich spiele ja auch selber Camper und habe Guidos Paket oder Guidos Site auch damals gefunden. Ich hatte vorher bei einer größeren Firma mal MMs mit so einem Signature Pack gekauft für 70 Euro.
Boah. Genau.
Das war ein absoluter Reinfall. Das klang nicht gut, das war nicht schön geprofiled, nichts. Und dann holst du dir für 3,95 so ein Paket von Guido. Das ist ja nicht nur ein Amp, das ist ja ein Amp in verschiedenen, ich sag mal, Abstufungen, also in verschiedenen Gain-Stufen,
Sound,
Crunch, alles dabei. Weil so muss man ja auch an den Camper rangehen. Man sollte ja jetzt nicht rangehen, sich den Amp holen und dann tweaken, bis die Nacht kommt, sondern man hat dann halt seinen Sound für den Clean, für den Gain, für den Crunch und so weiter und so fort. Und da kriegst du alles für 3,95 und hast du Top-Sounds. Ja. Also den ersten, den ich mir geholt habe, war der Bogner XTC.
Ah, cool.
Und dann habe ich relativ schnell mir noch den Diesel und den Mesa geholt. Einen Marshall hatte ich und ich sag mal, der Amp, der bei mir überall liegen geblieben ist, den du in allen Videos von mir hörst, den du in meinem letzten Dream Theater Video hörst, überall ist der Fire, wie heißt der?
Trip Fire.
Der Friedman.
Alle Friedman.
Der Friedman.
Alle Friedman, genau, ja.
Genau, genau, der Friedman.
Das freut mich super.
Camper, sag ich mal. Genau. Das ist so mit einer meiner absoluten Lieblingssounds geworden. So, cool. Den hätte ich jetzt auch bei der neuen Platte, die wir jetzt rausbringen, getan, die hat auch am liebsten behalten, aber da wurde es auch nochmal gereamped. Okay. Aber da habe ich die Demos das mit aufgenommen. Aber das echt super, super Sachen. Das lohnt sich auf alle Fälle anzuschauen.
Das freut mich.
Weil da auch alles dabei ist. Ich sag mal, von den extrem High-Gain-Amps wie ein Mesa Boogie, mit, ich glaube, bei Mesa Boogie hast du auch die Markus Vollny Signature Settings.
Genau, ganz genau.
Alles genau, genau, genau. Also auch mit so ein paar Signature Settings von verschiedenen Künstlern bis hin zum bluesigen, jazzigen, clean Sound.
Genau. Ja. Das war auch immer meine Idee war immer so, dass, genau wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich andere, die machen das auch. Da ist es natürlich auch teurer. Die haben dann zahlt für ein Paket 30, 40 Euro. Da denkt man so, ach, 30, 40 Euro. Da überlegt man sich das dreimal. Mache ich das wirklich? Habe ich natürlich früher auch gemacht, habe ich das Ding gekauft und dann kam die große Überraschung, 100 Profiles von einem Verstärker. Ich dachte, oh, ich will jetzt keine 100 Sounds durchhören. Und selbst wenn ich die 100 Sounds durchgehört habe, dann bleiben vielleicht nur noch 4, 5 Sounds übrig, die ich wirklich benutzen werde. Mhm. Und der Rest wandert in die Mülltonne sozusagen. Und da habe ich gedacht, genau das darf man eben nicht machen. Das muss wenig kosten und es darf auch nicht so viel, die Vielfalt darf eigentlich umhauen. Deswegen haben wir gesagt, auf keinen Fall mehr als 10 Profiles, weil... Wer braucht bitte 10 verschiedene Verstärker-Sounds? Also das macht doch keiner von einem Amp. Ja. Ne? Also 4, 5 ist völlig okay. Das ist eine normale Zahl irgendwie so. Und die meisten haben das genauso auch so beschrieben, wie du es gesagt hast, dass die Leute sagen, ey, das ist, man macht es an, Plug and Play und fertig. Ne? Man kann es so benutzen. Genau.
Kannst du noch mal was zu dem Prozess des Profiles sagen? Weil ich habe natürlich damals, als ich den Camper das erste Mal bekommen habe, gedacht, geil, ich muss das auch mal ausprobieren.
Ja, ja, genau.
Bin meinen nächsten Proberaum gefahren, habe einen Houston Kettner Amp von einem Freund von mir geprofilt und dachte mir, das klingt null wie der Amp. Ja, genau. So mit einem billigen Mikrofon im Proberaum. Wir standen noch daneben und haben noch irgendwie reingerotzt ins Mikrofon.
Habt ihr euch kaputt gelacht wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
So ein Lo-Fi-Sound.
Diese komischen Alien-Sounds, die dann rauskamen. Wie sollte man der Besten rangehen, wenn man jetzt eben zum Beispiel, weil so wird ja der Camper auch oft benutzt, man ist im Studio, man hat irgendein Boutique-Amp, hatte ich früher auch mal mit einem VHT, die Amp, die es nicht mehr gibt, die man jetzt auch nicht auf die Bühne schleppen möchte, dann profilt man das professionell, dann hat man den Sound für die Bühne. Wie würde man da so am besten rangehen? Was würdest du da so empfehlen?
Genau, also gerade wo du das sagst, ich habe die letzte Frage, ich habe jetzt, bin jetzt nächsten im September 21, bin ich in der Gitarre-Magazin, ein Interview, wird da abgedruckt. Und da hatten
Ach, mit Konsti Fischer, ne? Konst, der hat das gemacht.
Ja, genau.
Der war auch damals beim Robert Johnson.
Stimmt, das hat er mir erzählt. Aber ich habe ihn da auch nicht getroffen, blöderweise. Wir haben uns immer.
Nee, er war auch da, wo ich da war.
Ja, genau, ein Jahr später wahrscheinlich.
Genau, genau.
Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall hat er mir die gleiche Frage gestellt. Und ich habe dann so gesagt, das kann ich eigentlich auch nur wiederholen. Ich habe natürlich am Anfang auch so gedacht, ich kann doch eigentlich auch zu Hause profilen, hängen mit Mikrofon vor meinem Peavey, dann ist das Ding fertig. So, ne? Aber. Es ist nämlich immer noch so, wie es früher war. Also wenn du einen guten Gitarrensound haben willst, dann geht man natürlich ins Studio, da hast du einen guten Aufnahmeraum, du hast gute Mikrofone, hast vor allem einen guten Soundingenieur im Idealfall und ein gutes Pult, gute Preamp. Und wenn das alles stimmt, ne, dann kannst du auch wirklich ein gutes Profile abliefern. Es ist einfach so. Ne? Weil das Profile ist ja nur ein digitaler Schnappschuss von dem, was da gerade passiert. Also wenn ich jetzt zu Hause aufnehme, also mit Mikrofon, mit einem Amp, da wird nichts Gescheites bei rauskommen oder auch nicht im Proberaum. Also da muss ich schon irgendwie ein sehr gutes Mikrofon haben, guten Aufnahmeraum.
Du brauchst doch den Raum. Der Raum ist so wichtig. Ja.
Und du brauchst vor allem die Erfahrung eines guten Soundingenieurs. Wie nimmt man überhaupt einen Gitarrensound richtig auf? Ne? Also das ist nämlich eine Sache, die kann man nicht mal eben so lernen. Und der Philipp, mit dem ich das zusammen mache, der ist nämlich so jemand, der hört natürlich auch mit anderen Ohren. Er hört aus seiner Sicht, aus Toningenieur-Ohren, wie klingt ein Gitarrensound, wie klingt der gut eingebettet in den Mix. Ich sehe jetzt eher so, wie klingt die Gitarre, wenn ich sie alleine spiele. Und da muss man natürlich irgendwie Balance finden, ne? Weil beides funktioniert aber nicht immer so. Ne? Also klar, live, diese Gitarre klingt live anders als auf einer Studioaufnahme. Da müssen wir eine gute Balance finden und es gelingt uns auch immer. Und deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, dass man es auch zu zweit macht. Wenn man es alleine macht, dann würde es nämlich folgendermaßen aussehen. Du steckst den Gitarre in den Camper, dann erstmal die Mikrofone ausrichten, Profile, denkst du, oh scheiße, doch nicht richtig Mikrofon position. Legst die Gitarre wieder hin, gehst wieder in den Aufnahmeraum, wieder Mikrofone verschieben, wieder zurück, Gegenkontrolle, ach, ist doch scheiße. Läufst immer hin und her und irgendwann hast du natürlich keine Lust mehr, weil es natürlich...
Die Ohren werden müde,
genau,
ist auch tagesformabhängig wahrscheinlich.
Ganz genau. Und wenn man mit 4 Ohren hört... Und aus einer anderen Perspektive aus, das geht das natürlich viel besser auch. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir machen es immer zu zweit und niemals alleine, weil das bringt nichts. Ne?
Super.
Und das ist vielleicht die Philosophie dahinter, dass man es mit zusammen macht, mit jemandem, der wirklich gute Erfahrung im Aufnahmebereich hat. So,
ne? Was mich interessieren würde, gibt es denn Amps, die sich zum Beispiel nicht gut profilen lassen?
Das würde mich auch interessieren. Hatten wir auch. Also wir hatten so 4-5 Amps, die einfach nicht funktionierten. Wie zum Beispiel, wir hatten mal so einen Marshall Randy Rhodes, ne? Der hat kein Mastervolumen, da musste man extrem weit aufreißen, dass er gut klingt. Aber man konnte den Pegel nicht so weit reduzieren, dass es für den Camper noch irgendwie funktioniert hat. Also Camper hat immer, kam ja so eine Error-Meldung, Amp too loud, weißt du? Oder manchmal war es auch so, dass sich eigene, dass das Profile-Ergebnis so anders war als das Original, dass wir gesagt haben, hey, wir schaffen es einfach nicht. Der Camper erkennt den Amp nicht richtig, das müssen wir dann leider abbrechen. Das gab es 4-5 Mal. Also man entwickelt natürlich auch eine gewisse Erfahrung, wie man campt, wie man profilt. Also wenn wir uns treffen so, einmal im Monat, manchmal auch zweimal im Monat, dann haben wir schon eine gewisse Routine, wie wir alles aufbauen. Ne? Und wenn wir jetzt als erstes, beim ersten Mal haben wir extrem lange gebraucht, um Profile zu erstellen. Mittlerweile brauchen wir für einen Amp 4 Stunden vielleicht. Das ist, hört sich jetzt auch immer noch viel an natürlich, ne? Aber früher haben wir 8 Stunden gebraucht für einen Amp, weißt du? Ne? Und wie gesagt, man entwickelt eine Routine und aber erst über die beim 10. Profile wussten wir jetzt, okay, beim 10. Amp, jetzt haben wir ungefähr, haben wir unsere Routine erreicht, jetzt können wir ein bisschen effizienter arbeiten. So, ne?
Gab es auch so, ich sag mal, ganz besondere Amps, wo du gedacht hast, boah, geil, dass ich den Amp mal profilen kann oder
auf jeden Fall.
Legendäre Amps oder
natürlich. So? Ja. Also den Buchner Ecstasy natürlich, ne? Dann hatten wir auch schon einige wirklich alte Fender Amps. Also wir haben jetzt gerade hier einen Vibroverb von 64 geprofilt. Das ist ein richtig schöner, geiler Combo. Natürlich kann man den Vibrato-Sound leider nicht profilen, den habe ich dann quasi mit dem Camper so.
Das geht nicht.
Nee. Du kannst wirklich nur den reinen Gitarren-Sound profilen, also auch nicht den Federhall zum Beispiel. Den muss ich natürlich dann quasi mit dem Camper-Effekten simulieren. Aber der eigentliche Gitarren-Sound, der ist echt Hammer geworden. Also gerade so diese Blues-Sounds. Ich sage immer so, also auch gerade so alte, ich sage mal ältere Blues-Gitarristen, die ja immer so ein bisschen konservativer denkt, sind, die wissen gar nicht, was sie da durch den Camper vielleicht verpassen. Wie geil der Camper eigentlich auch bluesig klingen kann.
Ja,
ne?
Ja, vor allem überlegen, weil du würdest dir die originalen Amps kaufen
wollen. Ja, eben.
Und danach immer auf die Bühne schleppen den dritten Bandscheibenvorfall
holen. Genau.
Das ist so. Nee, dann lieber der Camper, der 6 Kilo wiegt oder irgendwie sowas. Das ist deutlich angenehmer,
Also noch ein geiler Amp war zum Beispiel Dietzel, der Dietzel Paul zum Beispiel ist ein super und auch der Dietzel D-Moll heißt der, D-Moll. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Auch ein geiler, richtig geiler Rock-Metal-Amp. Eine satte, schöne dynamische Verzerrung, die überhaupt nicht matscht. Da kannst du so viel Gain drauf geben, du hast nie einen gematscht oder so. Ne?
Okay.
Ne? Geil, muss ich mal ausprobieren.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich muss auch mal
ein Camper probieren.
Ich merke das immer mehr.
ja, genau.
Ich wollte dir eigentlich mal mitbringen, Fabian. Ja, ich hatte es vergessen. Wenn wir uns im Oktober sehen, da haben wir ja was für geplant, dann kannst du den auch spielen. Wie ist es denn? Musstest du das mit Camper außerdem eigentlich irgendwie, ich sag mal, musstest du dem Bescheid sagen, ey, ich verkaufe jetzt Profiles, irgendwie mit den Kern, kriegen die was für ein Geld oder ist das alles ganz offen, das Business?
Das ist ganz offen und ich war nicht der Erste, der es gemacht hat. Es gab ja schon vor mir schon andere, die das auch gemacht haben. Ich bin ja quasi auf den Zug mit aufgesprungen, aber trotzdem mit einer anderen Idee. Aber gerade, wo du das sagst mit Camper, es ist nämlich genau andersrum, dass Camper auf einmal auf mich aufmerksam wurde und haben gemerkt, hey, da ist ja jemand, der macht gute Profiles für wenig Geld. Und dann haben die mich angefragt, so, ob wir nicht ein spezielles Paket machen wollen, das schon in dem Factory-Content drin ist.
Oh, ne? Cool.
Genau. Mhm. Mittlerweile, wenn man den Camper kauft, dann hat man jetzt schon so Best-of sozusagen 18 Profiles in dem neuen Camper drin. Geil. Und zwischendurch haben wir auch schon so ein Making-of gemacht, zusammen mit Camper, wie profilt man oder jemand hat uns über die Schulter geschaut bei der Arbeit, wie profilt man Soldano zum Beispiel. Da gibt es auch 2 ganz coole Videos auf der Camper-Seite zum Beispiel. Also es hat auch neue Türen geöffnet. Ne? Also es ist genau das andere, wie ich schon eben sagte, wenn du dann auf einmal deine Videos machst und dann hast du einen kleinen Support von der Firma, in dem Fall Camper,
das ist mega,
dann bringt das schon echt einiges. So, ne?
Ja, klar. Ja? Klar. Was würdest du dir denn wünschen von Camper, was da eventuell in Zukunft noch kommt? Weil ich habe da mir gerade noch kurz ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dachte mir, wie sind eigentlich momentan so die Zahlen von Camper, und bin dann so ein bisschen in meinem Freundeskreis durchgegangen und meinte, okay, da haben viele sich vor ein paar Jahren, so wie ich auch, den Camper geholt, aber der Camper, der hält ja auch erstmal so. Da brauchst du ja auch erstmal nichts Neues. Das ist ja nichts, was du wie ein PC oder so dir alle 5 Jahre neu holen musst. Sondern da kannst du ja bestimmt mal 10 Jahre super mit auskommen. Die Technik veraltet nicht so schnell. Bisschen bei mir ist noch so, okay, live, für live bräuchte ich vielleicht noch was, noch angenehmeres, wie jetzt das Camper Floor, den Stage Camper. So. Aber was würdest du denn sagen, was könntest du denn dir da vorstellen, der nächste Entwicklungsstufe von Camper? Wie könnten die weitermachen? Was gäbe es da so für Dinge, die du dir vielleicht auch wünschen würdest, wo du sagen würdest, das wäre nochmal richtig toll, auch für dich als Profiler. Ja.
Also die Frage hat natürlich schon einige Leute gestellt und hat mir auch natürlich auch zum Beispiel Thomas Wendt gestellt, der für Camper arbeitet. Der macht die ganzen, der hat uns damals auch gefilmt und das Camper-Video gemacht. Und da habe ich gesagt, ja, was ich mir echt wünschen würde, die Hardware ist super. Die ist von der Idee einwandfrei. Aber ich wünsche mir natürlich, das Display ist nicht zeitgemäß. Ne? Also ich meine, das sieht aus wie von 1990, sage ich mal. Ne? Also ein Farbdisplay ist schon mittlerweile ein absolutes Gang und Gäbe überall.
Es hat diesen Gameboy-Look von früher.
Ja, genau.
Wie ne? so die alten Gameboys. Okay. So. Es ist wenigstens hintergrundbeleuchtet. Man muss nicht irgendwie wie beim Gameboy im richtigen Licht da sitzen, um was sehen zu können. Aber es ist monochron halt. Also du hast halt nur zwei Graustufen
Und das war's, glaube ich. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Touchdisplay sein, aber Farbe sollte schon irgendwie möglich sein. Ne? Ja. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, eine andere Sache.
Wobei, ganz kurz, es hat ja beim XFX auch bis zum 3. gedauert, bis die das zum Beispiel hatten, oder?
Ach, die haben
XFX das. XFX 2 hat, glaube ich, auch noch
ein ganz Farbdisplay? Normales.
Ich meine nicht. Okay. Also ich meine mich zu erinnern, dass beim XFX 3, also da auf alle Fälle, da hat man ja richtig schön
die Farben überall. Hast du nicht eine XFX? Ich dachte, du hättest mal
eins. Na, Gott, so viel Geld habe ich jetzt auch
nicht. Ich dachte, ich verdiene so viel, wenn ich als YouTube-Gitarrist.
Ich bin ja nur Musiker.
Du bist ja nur YouTube-Gitarrist.
Ja, nee, aber zum Beispiel... Ich spiele ja nur schnell. Ich werde nicht pro Note bezahlt. Genau.
Das ist pro Note wäre natürlich nicht schlecht, ne?
Anschlag. Kein Gefühl. Nee, ich habe noch als zweite digitale Maschine für manche Live-Sachen den DiviMark Multiamp.
Ach ja.
Der natürlich in der Preiskategorie deutlich niedriger ist als der Camper, aber auch ist ein anderes System, ein bisschen andere Ideologie dahinter. Mhm. Aber der hat zum Beispiel auch schon ein Farbdisplay drin.
Ja, das ist mittlerweile echt groß. Ne? Ein anderes Ding wäre natürlich auch, dass das ein bisschen geiler aussieht. Also ich meine, das sieht natürlich nicht aus wie ein Verstärker. Ich weiß noch, die allerersten Camper, also die Toaster, da haben Leute gesagt, was soll das sein? Ist das ein Witz oder was? Ne? Die Rack-Version sieht ja schon geiler aus. Aber es lässt sich auch gut bedienen, muss man sagen. Es ist wirklich sehr übersichtlich.
Intuitiv.
Aber es hat nicht das Amp-Feel. Ne? Das fehlt definitiv natürlich. Sehr
klar. Man merkt so ein bisschen dadurch auch, wo die herkommen mit dem Virus. Ja, das war ja eigentlich der Synthesizer, den der Christoph Camper voll gemacht hat. Man merkt so ein bisschen, das sieht mehr aus wie ein Synthesizer als wie ein Verstärker, finde ich tatsächlich. Ja.
Umso erstaunlicher ist, dass mittlerweile viele Gitarristen das Design trotzdem angenommen haben. Das hat mich am meisten verwundert. Ich dachte immer, also ich sag mal, der Camper ist ja gerade so speziell in der Metal-Rock-Szene sehr gut angenommen worden. Und da dachte ich immer, komisch, ausgerechnet die ja eigentlich so richtig geilen Amp haben wollte, so richtig so schwer metallmäßig aussieht wie Engel oder Boogie Rectifier, dass gerade die so einen Camper so einfach so annehmen. Eigentlich komisch, ne? Das hat mich sehr verwundert.
Ich meine, ich finde. Was hat was der Look? Es hat sowas, dieses. So mit 50er oder 40er Jahre Radiostation. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, dass die diese Ästhetik, worauf die hinaus wollen. Mhm. Das hat irgendwie was. Das ist so ein bisschen, ist schon cool. Ja. Wenn es viel blinkt,
dann ist es gut,
wenn es blinkt. Okay, warte, ich hab's mal getestet, aber du bist auf alle Fälle über 1,5 Minuten, glaube ich, beim Hochfahren. Ich habe mal, weißt du das im Kopf gerade, wie lange?
Na gut, also, das ist manchmal echt. Auch. Na, du musst auch erstmal vorheizen, also das ist ja ähnlich.
Ja, aber wenn ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Proben manchmal mit Leuten, die zum Beispiel das Helix haben. Aha. Und dann ist das so, okay, kurz Strom ausgefallen oder kurz nochmal an- und ausmachen. Bei denen zack, läuft's. Mhm. Bei mir ist halt, muss noch hochfahren. Ja, genau.
Also ganz so schlimm ist es zum Beispiel, das hat natürlich auch einen riesen Vorteil auf der anderen Seite. Also ich habe zum Beispiel im Proberaum, wo wir den abends zu anbieten, da steht auch ein Camper. Und natürlich nehme ich meinen Camper dann nicht mit, sondern ich nehme nur einen USB-Stick mit. Das ist natürlich an sich schon genial. Ich nehme die Gitarre und einen USB-Stick, alles dabei. Aber ich muss natürlich erstmal das Restore machen, ne? Weil ich will ja die gleichen Sounds im Proberaum haben. Und das dauert auch schon richtig lange. Also einen kompletten Restore zu machen, dauert schon so 6-7 Minuten, würde ich sagen, vielleicht sogar länger. Und das kannst du natürlich live nicht machen. Also klar, wenn er mal abstürzt, dann dauert das Hochfahren vielleicht eine Minute. Das ist auch schon scheiße, aber einen kompletten Restore, das geht natürlich gar nicht mehr. Dann kannst du die Show eigentlich abbrechen. So, ne? Oder du musst einen zweiten Camper haben.
Ja. Ne? Ah ja, kann man sich mal einen zweiten holen.
Ne? Ja, genau.
Genau.
Du hattest gerade vorhin
Engel eine Frage erwähnt. Wie sieht es denn softwaremäßig aus mit den Editoren? Sind die gut?
Ja, dann würde ich auch... Nee, also ich finde ja auch so echt altbacken. Also das ist auch...
Das hat auch lange gedauert, bis die kamen.
Ja. Da sollten sie vielleicht mit Line 6 mal zusammentun. Weil die haben echt einen geilen Editor, muss man wirklich sagen. Also von Line 6, der Helix, der Software-Editor ist genial, weil das ist super intuitiv. Ne?
Ja, das fand ich bei Line 6 immer schon zurecht. So, genau. Ja, die Software von Line 6 sieht auch cool aus. Die haben so schön, alles so ein bisschen bunt natürlich auch. Ne?
Ja.
Bei Campers ist alles, auch der Rig-Manager ist alles sehr nüchtern. Das macht keine richtig...
Das ist eher schwarz-weiß.
Ja, es macht keinen Spaß, das Ding zu bedienen. Ne? Also man muss es natürlich benutzen, gerade zur Verwaltung, aber editieren tue ich damit überhaupt nicht. Ich editiere immer nur am Gerät selber, weil es auch irgendwie... Geht auch schneller.
Aber das könnte man auch gut machen, ich sag mal, wenn man
das machen,
reinsteckt. Ich glaube, das wird ja auch den einen oder anderen dann so ein bisschen.
Ich verstehe ja nicht, warum Becamper da wie das nicht so ein bisschen schicker gemacht. Das sieht überhaupt nicht zeitgemäß aus.
Ja, das lese ich zum Beispiel sehr oft, dass immer Leute sagen, oh, aber der Software-Editor, der ist echt.
Der ist verglichen mit dem XFX und dem Helix. Mhm. Das ist nicht gut.
Ja,
ganz genau. Das ist so einer der wenigen, also. Ganz, ganz viele Stärken der Camper, das sind so die Schwachpunkte, würde ich sagen.
Definitiv.
Und so ein paar Dinge, wo man beim Camper halt weiß, wie man mit umzugehen muss. Also zum Beispiel, sobald man anfängt zu tweaken, am Gain-Regler zu regeln oder irgendwie sowas, muss man einfach sich bewusst sein, dass die digitale Berechnung nicht so weit ist wie bei einem XFX so. Sondern es ist halt ein Snapshot.
Genau, das ist eine andere Idee.
Man muss sich darüber bewusst sein, wenn ich jetzt an Bassregler drehe, am Camper, dann ist es. Fällt sich das komplett anders, als wenn ich am Amp den Bassregler drehen würde, den von der Amp, den ich geprofilt habe. Deswegen sage ich immer, Leute, wenn ihr euch jetzt die Profiles reinlädt, dann am besten wirklich minimal verändern nur. Ne, also auch ein paar, ein bisschen modifizieren kann man das ja machen, aber ansonsten geht das Profile zu weit weg vom Original, definitiv. Ne?
Machst du sowas eigentlich auch als Dienstleistung, dass Leute zu dir hinkommen und sagen, ey Guido, ich habe hier den Amp, den brauche ich auch nur für mich, kannst du mir den für eine Gegenleistung irgendwie mal profilen? Oder dass auch Leute zu dir hinkommen und sagen, oh, der Diesel ist mega geil, aber ich weiß, meine Settings beim Diesel, die ich liebe, sind die und die. Wäre es möglich, das zu profilen? So, gibt es da so Dienstleistungen, die du auch zu machst?
Ja, das haben wir auch schon gemacht ein paar Mal. Also zum Beispiel unter anderem der größte Kunde, sag ich mal, war die Metalband In Flames, so eine schwedische Metalband, die ich vorher gar nicht kannte, ehrlich gesagt. Ich kriegte einen Anruf von Thomas Wendt. Hör mal, In Flames haben von dir gehört und wollen gerne Profiles haben von ihren Amps. Ich kann ja In Flames, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Das darf man eigentlich gar nicht öffentlich sagen. Aber ich kannte die Band wie ich nicht. Ne? Also dann kamen die mit zwei Amps vorbei, ein Peavey 5150 und Marshall, schon auch gemoddet. Und die haben dann auch wirklich alles mitgebracht, also ihre Isolation Box, ihre Mikrofone, weil sie wollten genau den Live-Sound, den sie auch kennen. Und den haben wir dann für sie geprofiled. Aber neben In Flames haben wir natürlich auch Leute gehabt, wo wir halt so Custom-Profiles gemacht haben, wo die mit ihrer Gitarre vorbeigekommen sind, mit ihrem Amp und mit ihren ganz speziellen Soundvorstellungen. Und dann haben wir dann Custom-Profiles gemacht, nur für sie. Also die sind dann auch nicht im Shop zu finden. Und dann haben die Leute ihren eigenen Sound im Camper bekommen. Ne?
Sehr geil.
Cool. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Es ist auch schon vorgekommen, dass Leute, oder sehr oft sogar vorgekommen, dass die Leute uns ihre Amps sogar geschickt haben. Per Post würde ich selber nicht unbedingt machen. Ne? Aber sie haben es tatsächlich gemacht und wir haben es natürlich auch zurückgeschickt. Wir haben es nicht behalten. Und als Dankeschön bekamen die Leute dann das Profile-Paket von uns natürlich. Ne? Und so sind wir natürlich auf 70 Amps dann irgendwann gekommen, das ist ja klar.
Hast du auch schon mal sowas Skurriles geprofilt, wie jetzt, ich sag mal, ein Pott oder irgendwie sowas?
Ja, habe ich wirklich, habe ich tatsächlich. Ich habe schon immer einen Line 6 Pott gehabt, damals in meiner Studiozeit, wie ich eben erzählt, und habe ich dann irgendwann Line 6, dann habe ich, glaube ich, einen PV 51 gehabt, dann habe ich dann meinen Pott verkauft, ich dachte, ach, irgendwie Pott ist... Ja, brauche ich eigentlich nicht mehr so. Ne? Aber also schon immer, dann habe ich ein PVJSX gehabt, also immer viele PVMs gespielt. Und irgendwann wurde ich 40 und hat mir meine Frau gesagt, ich habe dann irgendwie gedacht, ach, so ein Pott wäre manchmal nicht schlecht. So einfach zum Aufnehmen, geht ganz schnell zu Hause. Und dann hat mir meine Frau zum 40. einen Pott geschenkt. Und dann habe ich mich super gefreut. Und dann habe ich das natürlich auch öfter benutzt. Da hatte ich natürlich keinen Camper. Und dann habe ich immer, als ich einen Camper hatte, dachte ich so, ey, ich profile jetzt einfach mal den Pott, weil den habe ich ja so lange gespielt. Also jetzt habe ich meinen Pott auch im Camper natürlich. Ne? Und der klingt auch wirklich 1:1. Das ist wirklich kein Unterschied zu hören. Das ist, und es gibt sogar Leute, die haben den Pott sogar als Profile gekauft.
Nein.
Ich dachte, ich stell dir meinen Shop, wird wahrscheinlich eh keiner kaufen. Es gibt tatsächlich Leute, die haben den Pott tatsächlich gekauft. Ich konnte selber nicht fassen. Ey.
Oder so einen alten Rockman-Sound.
Das habe ich auch schon gemacht. Das haben Leute auch schon gemacht. Den Rockman. Den hatte ich ja früher auch. Das war so,
was ist denn ein Rockman?
Kennst du nicht?
Jetzt bin ich da zu jung für.
Oh, das geht doch nicht. Das war die Vorstufe vom Line 6 Pott. Es sah aus wie so eine Art Walkman, auch ungefähr die Größe, von Tom Scholz entwickelt. Und Tom Scholz ist der Produzent und Gitarrist gewesen von Boston, ne? Eine ganz bekannte amerikanische Band. Und der Typ hat was ganz Geiles entwickelt, nämlich so Recording Amp in der Größe von einem Disc, also von einem Walkman. Und das wurde in den 80ern auf unglaublich
vielen Tools.
Überall hörst du diesen typischen Rockband-Sound. Es gab auch nur ein, zwei Sounds, die man wirklich verwenden konnte. Aber der Typ hat wahrscheinlich Millionen damit gemacht, weil das war natürlich wie die Idee schlechthin. Jeder Studio-Gitarrist hatte mindestens einen Rockman. Und ich hatte natürlich auch einen, weil es war so easy. Ja? Und dann kam immer Line 6 mit einer ähnlichen Idee, aber natürlich viel, viel besser letztendlich. So, ne?
Da muss ich mal googeln, mal gucken,
wie das aussieht. Ja, genau. More than a feeling, hör dir More than a feeling an, dann hast du schon den
Rockman. Genau, das ist so der typische Sound. Ne? Obwohl das der Sound natürlich mit Marshall, glaube ich, ursprünglich gemacht wurde.
Ja, ne? Wahrscheinlich, ja.
Ne? Aber,
das ist ja wirklich so ein Walkman, das ist ja lustig.
Ja, genau.
Die kosten immer noch über 100 Euro, wenn du die bei Thomann bestellen willst.
Ach, die gibt's noch.
Was?
Ach, ja, über 120 Euro für Thomann, Rockman Guitar Ace.
Ich glaube, ich habe damals den ersten Rockman, glaube ich, der kostet, glaube ich, 400 Mark oder so, 500 Mark war super teuer. Ey. Aber ich dachte mir, das muss ja ein geiles Teil sein, weil wenn sie es alle benutzen, dann muss es ja gut sein, nach dem Motto, weißt du so. Und damit habe ich auch viel eingespielt, aber es hat halt wirklich nur einen Sound und immer sehr, sehr komprimiert auch. Ne? Also man muss den Sound mögen. Ne? Also für Studioproduktion ist es sehr praktisch, aber damit kannst du natürlich nicht live spielen oder so. Ne?
Legendärer Kopfhörerverstärker zum Üben oder Aufnehmen.
Geil. Genau, ja. Also nach heutigen Gesichtspunkten klingt das Ding furchtbar, muss man ehrlich sagen.
Aber ein Klassiker.
Das stimmt, genau.
Klassiker. Geil, da habe ich wieder was dazugelernt.
Ja, genau.
Ja. Ja, cool, Guido, sehr schön.
Ja.
Da haben wir mal ein bisschen mit dir über Camper gesprochen, über deine Profiles. Auf alle Fälle mal Guidos Seite auschecken. Man findet dich unter Guido Rist.
Genau.
Die Mischung aus Gitarrist und Guido.
Genau.
Der Guido Rist.
Guidorist.com.
Da findet ihr alle, findet ihr die Sounds für einen Preis vom Kaffee. Den Kaffee werde ich mir gleich auch erstmal intravenös reinfüllen, weil ich bin ein bisschen müde. Erst den Kaffee, dann den Guido-Sound.
Super.
Und ja, schön, dass du bei uns heute wieder in der Sendung warst. Genau. Und dann würde ich sagen, weil wir haben jetzt langsam die Stundenmarke erreicht, einen herzlichen Dank nochmal an Guido, einen herzlichen Dank an Fabian fürs Podcasten und auch für unsere Zuhörer da draußen, abends zuhören, regelmäßig unterstützen. Vergesst nicht, auch mal bei iTunes vorbeizugucken und eine 5-Sterne-Rezension zu geben, vielleicht einen netten Satz reinzuschreiben, damit diese beiden derzeitigen Kritiken, die da sind, die sehr negativ und sehr gegen meine Stimme gehen, endlich mal so ein bisschen
verschwinden. Oh ja, die sind richtig schlimm.
Ich habe das letzte einfach nochmal gegoogelt und gemerkt, da hat ja irgendjemand was hingeschrieben
schon vor ein paar Monaten. Und dann denke ich, was ist das denn?
Justins Stimme, nervig, echt? Kann man sich nicht anhören. Das klingt alles total unprofessionell. Die haben ja keine Ahnung von dem, was sie reden. Die Klassiker.
Sehr ermutigend, aber man weiß ja, wie man es lesen
muss. Das baut einen auf.
Genau, das baut einen auf. Ich muss da auch erstmal lachen. Sehr, sehr schön. Lustig. Ja, gut, dann danke dafür. Ja, lieben Dank, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiederhören.
Danke.
Bye, bye. Ciao.
Tschüss. So, jetzt kann ich hier auch damit stoppen hier, ne?